also wenn wir nicht wissen, was ist unser Beitrag zu dem Gesamtergebnis, dann wird es schon sehr schwierig, einen Sinn darin zu erkennen. Wenn wir aber verstehen, was unser Teil, unser Beitrag ist und sei er noch so klein, ist das schon mal ein ganz großer Beitrag zur Zufriedenheit. Gleichzeitig ist es eine Aufgabe, die uns gleichermaßen fördert wie fordert und durchaus auch uns auch wirklich herausfordert, also wo wir auch gezwungen sind, unsere Kreativität, unsere Intelligenz, unsere vielleicht auch Fingerfertigkeit, unsere auch physische Kraft, je nachdem, was unsere Arbeit ist, auch wirklich einzubringen.
Lieber Jule, sei grüßt. Es ist mir eine große Freude, dich nicht nur als eine Expertin für Good Work, sondern auch als eine extrem erfahrene Podcasterin bei mir im Podcast dabei zu haben.
Danke, lieber Georgi, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und es gab ja schon Menschen, die gesagt haben, wann redet ihr zwei eigentlich mal miteinander? Und ja, jetzt ist es soweit.
Das freut mich. Ein Kollege, der hat ja uns, glaube ich, auf seine Lieblingsliste gesetzt.
Ja.
Das ist doch so schön. Das ist immer eine Wertschätzung füreinander. Und du hast ein tolles Buch geschrieben. Ich bemesse den Wert eines Buches anhand der Zitate, die ich herausgreife, wie cool die sind. Und du hattest echt viele Zitate, die ich rausgeschrieben. Und das ist für mich eine Bereicherung, weil ich mit den Zitaten dann irgendwo selbst mitarbeiten kann, mit der Angabe der Quelle natürlich. Ja. Aber du hast zum Beispiel geschrieben, Good Work ist die Kunst, im Wandel Heimat zu finden. Das fand ich richtig beeindruckend. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, noch eine Abgrenzung zu New Work vornehmen.
Also es gibt ja sehr viele Sätze zu dem Thema Veränderung, die als so Allgemeinweisheiten vor sich hergetragen werden. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das ist natürlich vollkommen richtig. Wir können uns, und da rede ich mit dir als quasi Experte für Longevity, auch schon auf einer zellularen Ebene überhaupt nicht darauf bestehen, etwas gleich zu lassen. Also wie würde das funktionieren? Weder individuell, ins System überhaupt nicht. Gleichzeitig brauchen wir mental Punkte in einem Wandel, in einem Veränderungsprozess, der innerhalb dieser Beschleunigung uns ein Stück weit zur Ruhe kommen lässt. Also so etwas wie einen Fixpunkt, eine Orientierung. Und in diesem Veränderungsprozess eine Heimat zu finden, also etwas, was sich konstant anfühlt, auch wenn es vielleicht nicht konstant ist. Auch der geliebte Heimatort hat sich verändert und trotzdem erzeugt er noch vielleicht das gleiche Gefühl, was wir mal damit verbunden haben. Und das ist genau der Punkt. Also ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich oder kanntest Professor Kruse, ich weiß nicht, ob persönlich, er ist ja schon vor vielen Jahren verstorben und er hat gesagt, dieses Panterei, dieses alles ist immer in Bewegung, ist hochpsychotisch oder führt zu psychotischen Verhaltensweisen, wenn wir darauf attribuieren oder wenn wir darauf apostrophieren, besser gesagt, wenn wir also immer wieder daran appellieren zu sagen, wir müssen uns permanent verändern. Das tun wir ohnehin. Ich glaube, die Kunst besteht eher in diesem fortwährenden Veränderungsprozess auch Fixpunkte zu haben, die uns, auch wenn es nur vielleicht eine Illusion ist, das Gefühl von Konstanz geben.
Die Frage ist, wie man sie findet.
Also, ja.
Das ist ja die Kunst, auch die zu finden, diese fixen Punkte.
So, da machen wir folgende drei Hacks, Georgi, und dann ist der Podcast fertig aufgenommen und die Welt ist gerettet.
Ja, die Essenz der Welt ist manchmal einfach, ja.
Ja, sie ist manchmal einfach, ja. Das Buch lese ich zwar nicht wieder in Gänze, aber ich nehme es immer wieder zur Hand und bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, also man erzählt ja auch viele Geschichten auf der Bühne. Ich weiß gar nicht, ob ich die Küchengeschichte, du hast das Buch jetzt noch präsenter als ich, erwähnt
habe. Erzähl es einfach.
Ja, also wir haben vor vielen Jahren, mein Mann und ich, wir wohnen in einem ganz normal am Stadtrand, ein Reihenhaus, und ich war damit auch nie so ganz so happy und hatte immer tausend hochtrabende Pläne, was man noch verbessern, verändern könnte. Und dann kam der Kollege Zufall. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass in unserer noch gar nicht so alten Einbauküche die Leisten, die man oben so an den Schubladen Innenseiten hat, auf einmal sich gelöst haben. Erst bei einer Schublade, dann bei der nächsten, und auf einmal waren sämtliche Leisten wie von Zauberhand innerhalb von einer Woche gelöst. Dann dachte ich so, na gut, ich klebe das fest, merke, was einmal mit großer Maschinenkraft zusammengepresst wurde, kriegst du mit Sekundenkleber nicht mehr zusammen. Also ich habe das dann versucht zu fixen, ging nicht, dann versucht, neue Fronten zu bestellen, das war auch nicht so einfach. Also um es abzukürzen, wir waren zwischendurch an dem Punkt, dass wir sagen, ach, ich wollte eh nie in diesem Haus wohnen. Wir ziehen aus. Kleiner Impact, große Wirkung. Wir haben uns für den mittleren Weg entschieden, eine neue Küche und einen relativ starken Umbau des Erdgeschosses. Und das hat für 8 Wochen unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nichts Dramatisches in Anbetracht dessen, wie Menschen Zeit verbringen müssen manchmal, war das ein selbstgewähltes, in Anführungszeichen, Schicksal. Aber es hat massiv in unseren Alltag eingeschritten. Und wir haben dann überlegt, wie kommen wir gut durch die Zeit, weil der Alltag musste weitergehen. Die Kinder in die Schule, wir arbeiten, alles. Und es war wirklich buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Und dann sagte mein Mann, hier in dieser Raum, in dem ich jetzt sitze, der ist unten im Keller, der ist total schmucklos und klein und eng. Und er hat gesagt, das ist unser kleiner Safe Space. Der wird uns in diesen 8 oder 12 Wochen unser Schutzraum sein. Und wir überlegen jetzt mal, was brauchen wir? 4 Messer, 4 Gabel, 4 Löffel, 4 Tassen, 4 Teller. Jeder sagt mal, was er unbedingt braucht. Er seinen Smoothie Maker, ich meine Kaffeemaschine. Die Kinder hatten auch jeder einen Teil. Und das war dieser Ort, der war weder schön noch besonders gemütlich, aber das war unser Rückzugsort für diese Veränderung. Das war unsere kleine Heimat. Und was davon übrig geblieben ist, in der schönen neuen Küche, in dem schönen neuen Erdgeschoss, ist, dass wir die Qualität dieses Rückzugsorts ein Stück rüber gerettet haben. Dass wir sagen, wir starten jeden Tag damit, dass wir bei einer Tasse Kaffee nicht über das reden, was an organisatorischen Dingen vor uns liegt, sondern was sind die großen Themen, die uns bewegen? Was sind die großen Fragen, die uns vielleicht gerade umtreiben? Vielleicht ein bisschen absurd morgens um 8 oder um 7:30, aber das haben wir uns ein Stück weit bewahrt. Und vielleicht ist das so eine ganz gute Metapher für dieses Heimat in der Veränderung finden.
Was mir dabei auffällt, dass du natürlich dabei diese Zwischenheimat avisierst und die für gut findest, wohl wissen, dass dich etwas anderes erwartet. Ja. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so ungefährlich, wenn man das auf einen normalen Alltag überträgt, weil was wir nicht wissen, was tatsächlich kommt in einer komplexen Welt, ob das wirklich besser wird. Bei dir, da wo du in diesen Schutzräumen die Küche ausgesucht hast, einen klaren Umbauplan hattest und das war ziemlich ursachenkausal. Du wusstest, dass das passieren wird in einer Transformation. Wird das ein wenig schwieriger. Ich fand es auch gut bei dir, dass du nicht von Rezepten sprichst, sondern von Prinzipien. Wie gehst du damit um, wenn die Frage aufkommt?
Auf jeden Fall. Nur jetzt würde ich noch gerne Replik machen. Ich bin fast versucht zu sagen, Georgi, du unterschätzt die weibliche Psyche. Ich habe mir diese Küche ausgesucht. Ich habe die bis ins Detail geplant. Was ich nicht geplant habe, ist und was ich auch nicht planen konnte, wie es sich anfühlen würde, wenn sie dann da ist und wie sie wirklich sich für mich anfühlt und überhaupt so einen neuen Zustand und sei ja noch so gefeatured und noch so geplant. Insofern ist die Analogie mit der Transformation gar nicht so verkehrt. Die ist nur teilgenau, weil wir nicht wissen, welche Emotionen wir dort erleben werden, wie es sich anfühlen wird und wie wir das Ganze, diesen Ort, ohne das jetzt zu sehr zu überhöhen, auch ein Stück weit mit Seele fluten. Das ist dann erst 1-2 Jahre später gelungen. Aber zu deiner Frage zurück. Wir haben natürlich Dinge, die müssen geregelt werden. Ja, also auch in einem organisationalen Kontext. Wir neigen nur dazu, vielleicht manchmal zu sehr mit Regeln zu hantieren, statt mit Prinzipien. Bestes Beispiel, die Frage, wie viele Tage dürfen die Menschen in Unternehmen im Homeoffice sein oder nicht? Und die Regel hat halt diesen wahnsinnig unangenehmen Beigeschmack oder anders ausgedrückt, die lockt die Fantasie und die Kreativität der Menschen, sie zu unterwandern. Also präsentiere Menschen eine Regel und sie werden ihre Intelligenz darauf verwenden, diese Regel zu unterlaufen. Konfrontiere sie mit Prinzipien und sie werden aufgefordert sein, sie zu übersetzen, weil du einen Interpretationsspielraum hast. Du musst darüber reden, du musst sagen, wie legen wir dieses Prinzip aus? Jetzt könnte man sagen, das verführt dazu, dass jeder macht, was er will. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ein Prinzip erfordert, dass wir einen Diskurs führen darüber, wie dieses Prinzip zu leben ist. Und das ist der wertvolle Teil.
Kann ich zustimmen? Ich hatte letzte Woche unseren Lehrgang zum Thema Transformation Turnaround Manager an der Hochschule in Heidelberg. Und ich verfolge ja die gleiche Perspektive wie du. Aber einer der Kritikpunkte am Ende war doch, es ist sehr, sehr schwierig, diese Kausal-Wirkung-Kausal-Beziehung herzustellen, zu sagen, was sind denn Rezepte, wenn etwas gesehen wird, ich möchte gerne eine Lösung sofort ableiten können. Und das ist verdammt schwierig, weil das sehr, sehr kontextabhängig ist. Und du sagst zu Recht, Ambivalenz wird zur Ressource, nicht zur Bedrohung. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffe ich das, diese Komplexität so zu greifen, dass ich sage, sehen lernen, ja.
Also auch da wieder gibt es natürlich kein einfaches Rezept. Ambivalenz wird dann zur Ressource, nicht zur Bedrohung, wenn ich sie erstmal, und da sind wir fast bei dem auch, was, ich weiß nicht, hattest du Thorsten Groth schon mal zu Gast? Unbedingt der Empfehlung von Simon Weber und Friends. Mit ihm habe ich mich sehr stark über Paradoxien unterhalten. Und das Heilsamste überhaupt ist es zu benennen. Also bevor ich auf die Idee auch nur komme, eine Ambivalenz aufzulösen, was mir nicht gelingen wird, ist es doch sehr viel spannender, sie erstmal zu erkennen und zu benennen und zu sagen, welche Ambivalenz ist denn da in mir angelegt oder in dem Sachverhalt oder in dem System? Und das wäre immer der erste Schritt für mich, zu sagen, ist es nicht gerade deswegen eine Ressource, weil es eine Gleichzeitigkeit gibt, ein sowohl als auch. Und das kann ja nicht damit als Ressource gesehen werden, indem ich versuche, es zu bekämpfen oder sofort auszubalancieren, ja, sondern erstmal nur feststellen, was ist. Und das wäre für mich immer der erste Weg.
Absolut. Die radikale Akzeptanz der Situation ist hier ein echter Schritt, was extrem schwierig ist, muss ich gestehen, weil zwischen rational und doch halt das, also weibliche Psyche, es gibt auch männliche Psyche, beides funktioniert nicht linear.
Überhaupt nicht. Und ich habe ja in dem Buch auch die Geschichte von meinem Vater geschildert, als wir da über die Grenze gefahren sind. Das ist eine Geschichte, eine Anekdote, die ist viele Jahre her, und er war so ein Regelfanatiker. Also er war da auch, er hat das immer Prinzipien genannt, aber im Grunde war er ein Regelfanatiker. Ohne da jetzt zu sehr in Klischees abzutauchen. Beamter, ja, also wie man sich das prototypischerweise vorstellt. Und dort habe ich das sehr früh gelernt, wie unvernünftig im Sinne des Wortes es sein kann, wenn man sich ein Regelgefängnis baut. Ja, das ist ein, weil die Idee von der Regel wäre ja immer, das Miteinander und das Agieren zu vereinfachen, zu eindeutig zu machen, klarer zu adressieren, was zu tun ist. Und
wobei, Jul, ich muss ja auch sagen, auch hier würde ich jetzt auf Ambiguität der Regel mit aufgreifen, weil ich habe an der Uni gelernt, und das war mir sehr einleuchtend, wenn du an der Ampel stehst, weil es rot ist, in 99% der Fälle ist das Schwachsinn, weil du eigentlich drüber laufen kannst, weil weder links noch rechts nur ein Auto kommt. Aber es könnte passieren, dass du bei dem 100. Mal einfach ein Auto übersiehst. Das heißt, Regeln könnten auch eine sehr saubere Daseinsberechtigung haben, weil sie die Welt in gewisser Art und Weise regulieren bei statischen Vorgängen. Ich meine, es kann ja passieren, dass du auf grün läufst und du trotzdem überfahren wirst. Das ist okay, aber da will ich ja die Lanze dafür aufbrechen, obwohl ich ein Prinzipienfreund bin. Ja.
Deswegen war mein erster Satz auch, wir kommen ohne Regeln nicht aus, ganz klar. Nur ich glaube, wir können das Set an Regeln da nochmal überdenken. Wir sind jetzt gerade heute Morgen, ich starte ja immer meinen Tag damit, dass ich den Podcast Apokalypse und Filterkaffee höre. Und jetzt wurde heute Morgen diskutiert, ob wir jetzt ein Verbot von Filterzigaretten einführen sollten. Kann man drüber nachdenken, ja? Das ist ja jetzt wieder eine Regel. Ne? Da stellt sich natürlich die Frage, ne? Ohne da jetzt zu politisch zu werden. Aber wir können unendlich viel regeln und wir werden Kreativität erzeugen, diese Regeln zu unterwandern.
Ja, sonst würde Prohibition und Alkoholverzicht immer funktionieren. Da wird dir aber sofort aufgeführt, als da hast du ja auch Maya Göppel bei dir im Podcast, wo man die Vergangenheit anders bewertet als die Zukunft und zum Beispiel sagt, Anschnallpflicht gab es auch oder Rauchverbot in geschlossenen Räumen, gab es riesen Aufstand, aber jetzt sind wir alle froh, dass das funktioniert. Nur da ist man auch mit Ausweichschutzräumen versehen. Verbot von Zigaretten, das hat eine andere Wirkung. Ja. Dann
wird auf jeden Fall.
Steuereinnahmen werden einbrechen auf eine Seite und irgendwo anders werden die Zigaretten trotzdem ihren Markt finden. Ja.
Und sicherlich nicht in der Art und Weise, wie wir es gerne sehen würden. Also ja, könnte man schon alleine einen Podcast mindestens dazu machen. Und
Ich bin jetzt, da ich kein Raucher bin, kann ich jetzt das nicht einschätzen, aber ich kann es mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielen wird. Vielleicht kurze Einschätzung zum Thema Good Work versus New Work. Mhm. Ist das eine evolutionäre Weiterentwicklung oder ein Gegenentwurf?
Ich finde das ja immer so wunderbar, wenn Leute sagen, du bist die Expertin für Good Work. Das finde ich insofern total charmant, weil ich habe den Begriff ja irgendwie eingeführt, ein Stück weit. Also es gibt natürlich schon Menschen vor mir und neben mir, die von Good Work reden. Aber ich glaube, so in dieser Dezidiertheit bin ich da schon ziemlich stark unterwegs. Und dann ist man natürlich automatisch irgendwie Expertin, was ich sehr witzig finde. Also zunächst mal war es ehrlicherweise nur eine Beobachtung, dass ich mit dem Begriff New Work sehr schnell gefremdelt habe. Und zwar nicht, weil ich damit fremdel, sondern in der Doppelreflexion, also in der Reflexion dessen, wie Menschen auf den Begriff reagieren und mit sehr viel Reaktanz mir da auch entgegenkam und dass ich dann sehr früh, schon was weiß ich, 2017, 2018, wenn ich in Seminarkontexten davon gesprochen habe, mir überlegt habe, woher kommt diese Vorbehalte, woran liegt das? Und das hat mich auf diesen semantischen Pfad geführt, was an dem Wort neu schwierig sein könnte. Ja, auch wieder schwierig, das jetzt so in eine absolute Ecke zu stellen, sondern was könnte man an dem Wort neu, woran könnte man sich daran stoßen und warum? Und was mich zu der Überlegung geführt hat, worum geht es uns eigentlich? Und das ist, wenn du so willst, eine Art kritische Würdigung dessen, was mal irgendwann unter New Work diskutiert wurde. Wovon wir uns ja, wenn wir ehrlich sind, in 7 Meilenstiefeln entfernt haben. Ja. Mhm. Um es dann letzten Endes fast schon zu begraben.
Ja. Du hast dich auch mit der Arbeitszufriedenheit auch früher, glaube ich, beschäftigt, professionell. Mhm. Ja, was ist für dich Arbeit, die Menschen zufriedener macht? Was zeichnet diese Arbeit aus?
Also wenn ich das so wirklich auf so eine Linie bringen sollte, dann kommen wir immer wieder an der Stelle raus, dass wir Arbeit dann als zufriedenstellend empfinden, wenn wir eine Zufriedenheit in dem, was wir tun, empfinden, wenn sie einen Sinn erfüllt. Also das muss jetzt gar nicht dieses ganz große Thema Purpose sein, also irgendein sinnhafter Beitrag zu dem großen Ganzen. Also wenn wir nicht wissen, was ist unser Beitrag zu dem Gesamtergebnis, dann wird es schon sehr schwierig, einen Sinn darin zu erkennen. Wenn wir aber verstehen, was unser Teil, unser Beitrag ist und sei er noch so klein, ist das schon mal ein ganz großer Beitrag zur Zufriedenheit. Gleichzeitig ist es eine Aufgabe, die uns gleichermaßen fördert wie fordert und durchaus auch uns auch wirklich herausfordert, also wo wir auch gezwungen sind, unsere Kreativität, unsere Intelligenz, unsere vielleicht auch Fingerfertigkeit, unsere auch physische Kraft, je nachdem, was unsere Arbeit ist, auch wirklich einzubringen. Also wenn wir repetitiv das wiederholen, was wir ohnehin schon wissen und können, dann gibt es immer noch diesen Zufriedenheit darüber, dass wir etwas vollbracht haben, etwas zu Ende gebracht haben. Also dieser, was man vielleicht mit einem sehr alten Wort Werkstolz bezeichnen würde, das gibt es schon auch. Also dass wir etwas zu Ende gebracht haben. Ich glaube, für eine echte Zufriedenheit ist dieses Thema Sinnkomponente, das Thema, bin ich in dem, was mich auszeichnet, an Fähigkeiten, an Kompetenzen, gemeint, gesehen, gefordert, auch sehr essentiell.
Ich glaube, Mastery wird das in der Forschung Mastery, genannt, dass man genau. sich entwickeln kann in der,
genau.
in der eigenen Kompetenz.
Und da würde ich jetzt mal gern kurz zurückfragen, nämlich, Georgi, du bist ja in sehr ähnlichen Themen unterwegs und mich würde das wirklich interessieren. Gibt es für dich noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, das begegnet dir immer wieder als Phänomen?
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich glaube, was mich sehr persönlich bewegt, das ist Selbstwirksamkeit. Ich möchte auch einen Effekt sehen, dass deswegen, wir haben mit Professor Busch, den hatte so, glaube ich, auch bei dir sehr, sehr viel
Noch nicht, aber er kommt, ja.
Okay, wir haben über Sinn im Leben, nicht Sinn des Lebens gesprochen. Genau. Und mit Reinhold Messner war das auch eine ziemlich klare Botschaft, ich kann etwas Nutzloses machen, solange ich da einen Sinn für mich entdecke, ist das sinnhaft. Und das macht Freude. Ich glaube, zweiter Punkt, für die Arbeit, die glücklich macht oder zufrieden macht, ist Teil des Teams zu sein. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Menschen, du hast ja mich gefragt, aber ich glaube, es ist einfach toll, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die einfach dir in gewisser Art und Weise Freude bereiten, einfach im Tun. Und ich muss gestehen, ich bin ja in einer Beratung, die relativ groß und in Bezug auf Auswahl der Menschen, sagen wir, wählerisch ist, da wir können uns Leute mit aussuchen. Das ist ein Riesenprivileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wollen, können und in diese Mastery permanent nach vorne marschieren, und das ist ein Privileg, weil ich höre immer wieder von Kollegen, die dann in die Industrie wechseln, die sind meistens in Führungspositionen, dass die einfach ein anderes Umfeld plötzlich erleben, wo eine andere Einstellung zur Leistung herrscht, und das ist etwas, was ich als Privileg bezeichne und als Freude am Arbeiten.
Das finde ich interessant, dass du sagst, also das Thema Wirkung gekauft, absolut, und zwar die Wirkung in meine Richtung, also Selbstwirksamkeit, genau, also spüren, genau. dass ich eine Wirkung ja. auch für mich selbst erzeugen kann, dass ich also handlungsmächtig bin im Sinne des Wortes, aber auch Wirkung für das Gesamtsystem, also für die Wertschöpfung, das ist das, was ich ja auch eingangs sagte. Beim Thema Eingebundensein im Team, was ist zum Beispiel mit jemand, der ein Buch schreibt? Kann ich dann nach der Lesart zufrieden sein? Weil das ist ja in weiten Teilen, wenn ich jetzt Schriftsteller, Schriftstellerin bin, ein recht einsamer Vorgang. Also es ist wirklich nicht am Ende schon, wenn es darum geht, Lektorat und wie sieht das Cover aus und so weiter. Aber in weiten Teilen ist es kein ko-kreativer Prozess.
Das müssen wir ein bisschen abschichten, weil du mich nach meiner Definition gefragt hast. Und ich bin kein Mensch, der nur Bücher schreibt, auch wenn ich jetzt mehrere mitgeschrieben habe. Aber das war immer nur ein Teil meines Lebens und nicht Haupttätigkeit.
Ja, ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du mich fragst, 12 Stunden am Tag Buch zu schreiben, das die nächsten 6 Jahre, auch wenn ich davon super leben würde, weil ich da durchdrehen könnte. Aber ich habe das Privileg, mit sehr vielen Unternehmen, mit guten Leuten in eigenem Team etwas Großes mitzugestalten, weil wir machen ja sehr viel Transformation, sehr viel Turnaround. Und das ist ein Privileg. Ein Teil, und ich bin ein extrovertierter Mensch, das muss man auch mit einwerten. Wenn man im Ocean-Modell unterwegs wäre, bin ich eher dafür da, eine kreative Reibung zu erspüren. Wenn du ein Buch schreibst, musst du mit dir selbst im Reinen sein und bei dir ankommen. Und das ist das zum Beispiel, was für mich immer wieder eine große Herausforderung darstellt. Ja, deswegen, ich brauche Menschen, Trubel, Geschehen. Und von der Seite ist nichts gegen die Leute, die Freude am Buchschreiben haben und sonst nichts. Für mich wäre es schwierig.
Ja, ja, also du bist dann quasi mit dem denkbar schlechtesten Kollegen 24 Stunden zugange, alleine, unter Umständen.
Ich bin da offen, ja.
Ja, und ich habe die Frage auch ehrlicherweise jetzt noch nicht mal so sehr an meiner Person entlang geführt, sondern oder dann auch entsprechend auch nicht an deiner Person, sondern ist es, würdest du sagen, generell eine Anforderung, dass Teamwork oder eingebunden sein in ein Team grundsätzlich für jede Person? Und da hatte ich eben die Frage.
Nein, das glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist zumindest mal auf einem Kontinuum unterschiedlich ausgeprägt.
Ich sag's ja, das ist ja persönlichkeitsgetrieben.
Genau.
Ich habe das auf mich bezogen. Ich glaube, was für alle wichtig wäre, dass es diese, sagen wir, Einkommenshygiene, dass man das Gefühl hat, dass man einigermaßen fair bezahlt wird. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Es geht gar nicht um die absolute Größe, sondern um ein Empfinden. Dann geht es, glaube ich, um eine gewisse Fairness in der Arbeitsumgebung, wo man nicht das Gefühl hat, jetzt in Anführungszeichen verrascht zu werden.
Ja,
das sind so Aspekte, die ich beobachten kann, die allgemeingültiger sind. Aber Selbstwirksamkeit steht, glaube ich, ziemlich oben.
Selbstwirksamkeit, Sinnhaftigkeit, dieses Mastery. Und ich finde es total schön, dass du das so nochmal betonst, die Hygienefaktoren, weil bekanntermaßen fällt uns ja die Hygiene erst dann auf, wenn sie nicht mehr da ist.
Deswegen mit Gesundheit. Das ist, wenn die Gesundheit fehlt dann, wenn sie plötzlich fehlt. Ja.
Und ja.
Das ist halt, bin ich absolut bei dir. Und was mir auch bei dir gefallen hat, du hattest einen coolen Spruch, Möglichkeitsdenken ist die Währung der Zukunft. So, jetzt ist es wiederum sehr ambivalent zwischen Ängsten der Zukunft und Hoffnung, Schrägstrich Zuversicht, je nachdem, wenn man Zuversicht als Tun betrachtet und Hoffnung als passives Abwarten. Aber wo sind für dich die Einstellungsmerkmale? Wie arbeite ich daran, um die Möglichkeiten der Zukunft als Möglichkeiten und nicht als Risiken zu begreifen, um nicht sofort in eine Abwehrhaltung geistig zu gehen?
Also da ist man ja ganz schnell in so einem Fahrwasser von Wishful Thinking und von übertriebener Positivität, und das ist definitiv nicht mein Thema. Ich bin, wenn du so willst, eine pragmatische Optimistin. Also ich versuche das schon auch immer wieder auf dem Boden der Tatsachen zu sehen, und ich erlebe es im Coaching, was ich ja auch hin und wieder mal mache. Ich bin eigentlich mehr in meinem Beratungsumfeld, bin ich eher im Gruppenkontext oder auch in Transformationsprozessen unterwegs, aber kommen doch immer wieder auch Situationen klar. Und da habe ich folgende Situation, die jetzt prototypisch einfach mal zu nennen wäre, erlebt, dass eine Führungskraft zu mir kam und die sagte, ja, ich habe so ein Problem, ich stehe zwischen zwei Entscheidungsthemen, also A und B, A will ich nicht, B kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann wären wir eigentlich jetzt schon am Ende des Coachings, weil sie haben die Antwort sich schon gegeben. Sie sehen nur zwei Möglichkeiten und sie beide kommen nicht wirklich in Frage. Frage, was soll ein Coaching ändern? Und dann schaute die Person mich ganz groß an und dann sagte ich, wie wäre es, wenn sie am Ende das größte Problem damit haben, sich zwischen 4, 5, 6, 9 Möglichkeiten entscheiden zu müssen? Und allein das, dann gingen die Augen noch größer auf. Wo sollen die herkommen? Und das ist genau der Prozess. Dann wird's spannend. Also zu sagen, wir sind oft so eingeengt in dem, was wir glauben, was sein kann. Es geht also nicht nur um bei Denken in Möglichkeiten um eine Szenariotechnik oder um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, sondern wirklich den Kopf aufzumachen, zu sagen, was ist vielleicht unwahrscheinlich? Es mag erstmal noch gar nicht die Frage sein, sondern was ist ganz naiv betrachtet grundsätzlich überhaupt im Raum des, was passieren kann? Ob es wirklich passiert, wissen wir nicht. Und dann erstmal zu sortieren, und was davon spricht in irgendeiner Weise für mich, bevor ich dann anfange zu überlegen, das ist für mich so attraktiv oder das bewegt mich so, dann fange ich an, wirklich in eine Umsetzung zu gehen und zu überlegen, wen kenne ich, was können wir, wo können wir ansetzen. Aber erstmal den Kopf aufzumachen und zu sagen, ah, wir denken immer nur, es muss das oder das sein. Warum eigentlich? Mhm. Ja?
Es ist auch immer wieder eine Frage, unter hoher Unsicherheit, nach welchen Heuristiken man die Entscheidungen trifft. Und ich liebe den Begriff Effizienzdivergenz, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee,
da geht es darum, dass wenn du jetzt eine Option wählst, dann sollte diese Option oder Schritt nach vorne sein, mehr Optionen eröffnen als einzuschränken. Das heißt, wenn ich unter Sicherheit eine Entscheidung treffe, sollte die dazu beitragen, dass ich mehr Optionen habe und nicht weniger. Das ist
genau, exakt das.
Das ist eine gute Heuristik, ja.
Und deine Frage war ja, wie komme ich dazu, dass ich diese Möglichkeiten als Chance sehe, nicht als Risiko, indem ich sie erstmal gar nicht bewerte, sondern wirklich ganz nüchtern, naiv aufschreibe, was ist theoretisch Möglichkeiten. Wir haben gerade gestern die Diskussion gehabt mit in einem Austausch, die sagte, jetzt mit KI, ja, wie wird sich das auf medialen Konsum auswirken? Und ich sagte, es mag ja vielleicht sogar sein, dass wir in einer relativ nahen Zukunft nicht nur KI-produzierte Filme haben, das ist ja jetzt schon zu einem Teil so, sondern dass du, Georgi, nach Hause kommst und hast dein Datenpaket mit Vodafone, mit Telekom, mit wem auch immer, noch einem dritten, vierten, fünften Anbieter und du sitzt und sagst, ah, ich hätte jetzt heute Abend mal Bock auf sowas wie Top Gun oder vielleicht so eine Serie wie White Lotus. Und im Prinzip geht's nur noch darum zu prompten und du kriegst dann innerhalb von wenigen Minuten genau hyperspezialisiert, hyperpersonalisiert dein Filmangebot. Würde bedeuten, dass wir auch nie mehr darüber reden, der und der Film, die und die Serie ist raus, weil das gibt es dann nicht mehr. Jeder hat seinen eigenen Content, kreiert sich den, kann auch einschreiten, kann sagen, das ist mir jetzt zu spannend oder mach es noch spannender, mach es noch brutaler, mach es noch erotischer, mach es noch wie auch immer. Nein, die zwei sollen sich nicht bekommen. Doch, die sollen sich bekommen. Das ist jetzt erstmal nur ein Szenario. Und wenn ich so ein Bild entwerfe, dann wird Folgendes passieren. Du wirst Emotionen haben. Du hast jetzt wahrscheinlich schon ein Gefühl, wie du das finden wirst. Ob du das als eher eine Bedrohung empfinden wirst oder sagst, was für eine geniale Bereicherung. Und diesen Impuls kurz mal zur Seite zu stellen und zu sagen, nein, ich gucke noch nicht sofort drauf, ob ich es gut oder schlecht finde, sondern ich lasse es erstmal noch kurz ausfeaturen, wie es grob sein könnte. Und dann gehe ich in die nächste Stoßrichtung und dann erst kommen wir in den Schritt, wo wir anfangen zu sagen, ist es jetzt mehr Chance oder Bedrohung? Weil ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, ob es so weit kommt.
Ja, absolut. Aus der Evolutionsperspektive ist es natürlich nachvollziehbar, dass wir dort eher in Sorgen denken, weil die Leute, die nur in Chancen gedacht haben, sind ausgestorben über die letzten hunderte, tausend von Jahren. Was interessant ist, wenn man die Statistik der Sorgen anschaut, dann, ich glaube, in 80% der Fälle erfüllen sich die Sorgen nicht. Alleine das zu verstehen, hilft einem. Ich bin ja auch ein großer Fan des Stoizismus und der stoischen Philosophie. Und ich habe da eine folgende Übung, dass du alle Szenarien, die dir sofort durch den Kopf gehen, sagst, und jetzt male ich mir ein Szenario aus, das mich sofort nach unten zieht, das ist Worst, Worst, Worst Case Szenario. Und dann sagt man, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Und von ausgehend von diesem Worst, Worst, Worst Case Szenario kannst du viel einfacher mit den Chancen umgehen, weil du sagst, ich weiß, was klar, quasi meine unterste Bandbreite des negativen Denkens darstellt. Ja. Da kann ich jetzt ja überlegen, was die positive Bandbreite mit darzustellen. Und da sind die Handlungszwischenräume, wo ich agieren kann.
Ja. Und ja, diese paradoxen Interventionen finde ich großartig, weil die wirklich auch wieder, die fordern uns in der Kreativität. Und ich muss jetzt gar nicht so tun, als sei ich so der Berufsoptimist. Wirklich nicht. Ja. Also mein Hirn ist auch wirklich Quentin Tarantino. Also ich habe es ganz schnell, bin ich in absoluten Untergangsszenarien. Man muss mich nicht wirklich lang füttern mit Informationen, die zu unfassbaren Katastrophen führen in meinem Kopf. Und fast alle, um nicht zu sagen alle, die dort oben in meinem Kopf stattgefunden haben, habe ich, wie du siehst, überlebt. Ja.
Wenn du jetzt, es ist Survival Bias, musst du aufpassen, Jule. Mit Survival Bias kann man nicht argumentieren. Ja. Aber vielleicht eine kurze Frage zu deinem Buch aus der Perspektive der heutigen Zeit. Du hast es ja vor einigen Jahren schon geschrieben, ja, wo KI noch nicht so stark ausgeprägt
war. Also nicht so, nicht das, was wir heute, wenn wir heute sagen, die KI, reden wir ja im Grunde von den LLMs.
Und was würdest du in deinem Buch umschreiben, wenn du jetzt die nächste Auflage hättest schreiben sollen? Ja?
Ehrlicherweise umschreiben würde ich nichts. Also ich würde über das Thema digitale Balance auf jeden Fall auch noch reden, genauso wie vor 3-4 Jahren. Ich würde es natürlich um diesen gigantischen Layer der künstlichen Intelligenz in der Form, wie wir sie gerade diskutieren, das muss man ja sagen, natürlich deutlich erweitern. Und würde da auch nochmal gucken, ich habe ja auch ziemlich rumgeschimpft mit dem Wort Hybrid, würde da auch wahrscheinlich eher zu einer integralen Lösung kommen, also eher sagen, dass wir die Dinge miteinander integrieren, die menschliche und die künstliche Intelligenz. Das wäre sicherlich so, womit ich nach wie vor hader, ist mit dem, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt da nicht so gewohnt sind oder das vielleicht auch noch nicht so kennen, ich habe sogenannte 5 Good Work Prinzipien formuliert und eins davon ist eben diese digitale Balance, die,
und
das,
Achtsamkeit,
die das Digitale und das Analoge in einem, naja, sagen wir mal, nicht Gleichgewicht, aber in eine Gewogenheit bringt. Und das 4. Good Work Prinzip nennt sich gelebte Agilität. Das würde ich heute wahrscheinlich etwas anders nennen, weil der Begriff wirklich so abgegriffen ist. Ja? Also es ist kein Begriff, es ist ein Abgriff. Also es ist wirklich abgegriffen und ganz seltsame Schubladen bedient. Und im
Grunde aber da habe ich ein super Zitat von dir. Fehler sind die Daten des Lernens. Oh, ja. Das fand ich, cool. Fand ich cool, ja.
Schön.
Das ist und zur Agilität
passt. Und genau, dazu würde ich unbedingt sagen und auch zu den Punkten, die ich da sage, weil das ist ja so ein Abarbeiten an unserem Methodenirrsinn, den wir uns da manchmal zumuten und der ist überdauernd. Also da können von mir aus die sogenannte Agilitätsszene kann untergehen oder nicht. Was darin sich dahinter verbirgt, nämlich eine kritische Würdigung von Methodeneinsatz, das ist überdauernd, das ist generalistisch. Ne?
Und diese digitale Balance und Hybrid Welten, ich meine, du sagst ja, bin ich gerade noch anwesend oder nur online? Und das ist, fällt mir auch schwer, mich wirklich nur auf eine digitale Sitzung zu fokussieren, weil da doch sehr viele Ablenkungsthemen da sind. Und es gibt aktuell einen eindeutigen Trend zur physischen Präsenz. Wie beobachtest du das?
Auf jeden Fall. Also zum Glück haben wir mitbekommen, dass wir physische Wesen sind, dass wir soziale und physische Wesen sind. Klammer auf. noch werden wir nicht wach morgens und haben ein weißes Kabel im Bauchnabel. Aber gut, Bild wieder weg. Und ich sehe auf jeden Fall eine ganz große Sehnsucht nach echter Begegnung. Also das war ja auch etwas, was sehr schnell auch nach Corona, das war ja nochmal sozusagen der Anlass, nicht der Grund, aber der Anlass, warum ich das Buch geschrieben habe, dass sehr schnell diese Dinge wieder zurückkamen. Also Festivals, Events, Konzerte, in den Urlaub fahren, verreisen, Menschen in Form, Farbe, Fülle, in Duft, in allem erleben, sehen, begegnen. Und zum Glück ist auch davon nichts geblieben. Also was, wenn wir jetzt mal auf die Zusammenarbeit schauen, was wirklich verschwunden ist nahezu oder fast keine Rolle mehr spielt, finde ich, im beruflichen Kontext, oder viel weniger, ist das gute alte Telefonieren. Also das, was früher telefoniert wurde, wird heute geteamst, gezoomt. Warum auch immer wir plötzlich für jedes Gespräch diese Zusatzinformationen brauchen, das finde ich ganz spannend. Also unter Mediengesichtspunkten finde ich das interessant.
Ich glaube, so virtuelles Kaffee trinken, das hat ja einfach andere Vorteile, als wenn du jetzt nur telefonierst. Und ich telefoniere noch extrem viel, weil ich viel fahre.
Das stimmt, das ist dann, ja. Aber wenn du jetzt mal so diese klassischen Absprachen, die man früher, oder wenn man früher einfach mal jemanden angerufen hat, früher, damit meine ich wirklich so vor 2020, das ist deutlich weniger geworden. Also es wird unglaublich viel für Abstimmungszwecke geteamst. Also das ist wirklich Commodity geworden, finde ich. Das hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen.
Durch Corona, weil man einfach da so viel teamsen
gelernt
konnte. Ja. Und ich persönlich muss vielleicht,
vielleicht noch das, was wirklich sich nicht rüber gerettet hat im größeren Stile in meiner Beobachtung, sind so Sachen wie, und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh drum, Seminarformate 1:1 ins Digitale kippen. Ja, sprich, also einen ganzen Tag einen Workshop digital machen. Es wird immer noch hier und da veranstaltet. Ich halte das für relativ sinnbefreit. Ja, ich halte das für relativ unsinnig und man kann das unter dem Stichwort der Effizienz vielleicht diskutieren. Wie viel nehmen die Menschen wirklich mit?
Und denen fehlt die physische Begegnungsqualität. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich kann ja aus unserer Erfahrung sagen, dass wir früher wirklich 5 Tage die Woche unterwegs waren. Ja, und in Covid-Zeit brach das auf einmal zusammen. Zurzeit sind wir noch 4 Tage unterwegs. Mhm. Ein Tag ist quasi entweder Büro oder Homeoffice. Wir haben keinen Office Day im klassischen Sinne. Aber viele Beratungshäuser sind dabei geblieben, dass sie sehr viel digital arbeiten. Mhm. Und wir sind immer noch keine Fans davon, aus 2 Gründen. Ein Grund sind die physischen Begegnungen, ermöglichen eine andere Vertrauensbasis.
Absolut.
Du erschließt einfach ganz andere kreativen Räume auf eine Seite. Das ist jetzt in der Interaktion mit dem Kunden, wenn es um die Transformation oder gar Turnaround geht, da ist diese Vertrauensbasis essentiell.
Absolut.
Und zweiter Punkt, was uns sehr schwer gelang, vor allem die jungen Menschen zu integrieren und Spirit zu verkörpern, ohne physische Präsenz, ohne mal am Abend zusammen essen zu gehen mit dem Team. Da ersetzt nicht gemeinsames Kaffee trinken und irgendwelche Spiele. Das ist was ganz anderes. Und deswegen, ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt wieder reisen und auch wenn das bei den vor allem jungen Menschen mit großen Fragezeichen versehen ist, ob man das wirklich muss oder nicht, aber auf Dauer haben wir bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem in anspruchsvollen Transformationsprojekten.
Ja, wenn wir über Zusammenarbeit reden, wir reden ja viel über formale Strukturen, wir reden aber auch über das Informelle. Und das Informelle überträgt sich halt einfach auf anderen Kanälen. Ich habe früher gern mal gesagt, der Kulturcheck für die Handtasche, wenn du oder für ja im Taschenformat, wenn du in eine Unternehmung reinkommst, schau dir 3 Dinge an. Das eine ist der Empfang, das eine ist ein Meeting und das andere ist die Kantine. Weil Empfang lernst du oder verstehst du, wie in dieser Organisation mit dem Thema Innen und Außen umgegangen wird. Ja, wie wird das moderiert? Also gibt es da eine harte Kante oder nicht? Und wie durchlässig ist das System?
Das kann man schon mit dem Parkplatz beginnen eigentlich.
Das geht schon und schon das ist schon super. Parkplatz fängt schon damit an. Dann in einem Meeting siehst du eigentlich alles, was die Kommunikations- und Interaktionsmuster betrifft, wer spricht nicht, wer spricht wann, wer spricht wie viel. Wer verspätet sich, wie wird darauf reagiert, was wird sanktioniert, was nicht, wie wird entschieden. Also da sieht man ja unglaublich viel. Formelles, informelles, inhaltliches, nicht inhaltliches und so weiter. Und das, was die Unternehmung wirklich bewegt, was sie wirklich im Sinne hat, das siehst du in der Kantine.
Mhm, absolut.
Auch wie geht Netzwerk? Und das hat sich ein bisschen verändert. Heute würde ich sagen, guck doch nochmal auf deine Tab-Leiste, wie viele Tabs sind offen und wie viele Tools verwendest du? Das finde ich auch jetzt so einen ganz guten Culture-Check.
Mhm. Aber ich fand bei dir das Zitat, das Gespräch ist die kleinste Einheit von Kultur. Und das kannst du, ehrlich gesagt, in einer physischen Begegnung nicht im Meeting erleben, sondern vielleicht beim Kaffeetrinken. Früher hätte man gesagt, beim Rauchen, was eine unglaublich, ein Einfallstor für alle Gerüchte und alle Zwischentonalitäten war jetzt. Ich wurde immer davon ausgeschlossen, da ich nie geraucht habe, aber das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit.
Ja. Ich hab mich schon oft gefragt, warum die Tabaklobby nie mit dem Spruch geworben hat, Raucher wissen mehr. Ich habe mich wirklich immer gefragt.
Erfahren mehr. Raucher erfahren mehr. Das wäre
erfahren das. Mehr. Mehr und früher.
Ja, das ist eindeutig.
Ja.
Und du hast auch in diesem Kontext mit dem Thema Rhythmen beschäftigt. Und du hast gesagt, Rhythmen sind die unsichtbare Architektur des Alltags. Kannst du vielleicht zwischen Räumen und Rhythmen ein wenig unterscheiden und diese Unterschiede erläutern? Ich fand das spannend.
Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir diese Rhythmen überhaupt nicht so gewahr haben. Also ich frage ja wirklich seit fast 300 Folgen meine Gäste, wie bist du in den Tag gestartet, und versuche ja mal so ein bisschen rauszukitzeln, mal mehr, mal weniger, wie ritualisiert ist es? Und wenn ich dann frage, hast du ein Morgenritual, dann sagen viele Menschen, nein. Und dann sagen sie, ich bin aufgestanden, ich habe Kaffee getrunken, ich habe diese Radiosendung oder den Podcast gehört oder ich habe das gemacht. Dann bin ich mit den Hunden rausgegangen, und dann sage ich,
das würde ich viele ritualisierte Handlungen.
Machst du das immer so? Ja. Kommen wir nochmal zu dem Thema Ritual zurück. Ja, das sind Taktgeber. Und also ein ganz kleiner, ich bin Jahrgang 67, Dezember 67 geboren. Also das heißt, ich bin zu einer Zeit groß geworden, da sagte das Wort oder die Uhrzeit 20.15 Uhr. Damit gingen ganze Vorstellungswelten auf. Das hat den Tag unterteilt in ein Davorabend, und alles ab dann war geschafft. Ja? Kinder im Bett, Hauptprogramm Fernsehen läuft. Und diese, auch wenn du selbst gar kein Fernsehen geguckt hast, was eine ganz kleine Gruppe von Menschen in den 70er, 80er Jahren wahrscheinlich nur waren, dann hat es doch sowas ganz klar Separierendes gehabt. Ein ganz klarer Rhythmus und Taktgeber, der heute
mentale,
nicht mehr existiert.
Mentaler Umschwung. Ja,
oder mentaler Umschwung, sofort, ja. Genau. Und diese spezielle 20.15 Uhr, würde ich sagen, der haut heute nicht mehr hin, ja, aus verschiedenen Gründen. Und trotzdem haben wir Rituale, alle in unserem Alltag, die wir uns erstmal so ein bisschen wieder auf den Bildschirm holen dürfen, ja, um mal in der Sprache zu bleiben. Also welche Regelhaftigkeiten vollziehen sich? Welche Dinge jenseits von Zähneputzen machst du täglich? Was fällt dir auf? Und wie wichtig ist dir das, wie eben mit der Hygiene, wie wichtig das ist, das wird uns erst bewusst, wenn es eben nicht mehr da ist. Und das sich nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen. Und ich habe ja viele, viele Jahre in der Kundensozialforschung verbracht, und dann hat man ja auch darüber viel nachgedacht, wie verbringen Menschen ihre Tage. Ethnografen machen nichts anderes, als das zu beschreiben. Und ich finde das hoch, hoch spannend, weil es immer erstmal ein Bewusstsein oder Bewusstmachen ist, wie Dinge ablaufen. Und die Rituale sind ein Gerüst, eine Struktur, auch wieder ein Stückchen Heimat in der Veränderung. Und die haben einen ganz enormen Wert.
Ja,
und wir haben sie alle.
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist Autopiloten der Effizienz. Ich meine, du kannst dadurch deutlich effektiver funktionieren. Was ich in diesem Kontext gut fand, das war von Jens Korsen. Er sagte, manchmal sollte man das zweite Mal am Tag aufwachen. Weil wenn man nur im Autopilotenmodus unterwegs ist und was du gerade eben beschreibst, ist für viele Menschen tatsächlich ein Autopilot. Und na, was ich gerne tue, ich unterscheide zwischen Routinen und das, was du jetzt beschrieben hast, waren Routinen und Ritualen. Und Routinen schaffen die Effizienz, Rituale geben Kraft. Beispiel, wenn du jetzt Tasse Kaffee trinkst, hab im so halb schlafend einfach in die Küche hineintockerst, irgendwo Knopf drückst und dann merkst, dass da etwas herunterkamst, dann schluckst und sagst, jetzt werde ich wach. Das ist eine Routine. Wenn du zuerst Siebträgermaschine 24 Minuten eingestellt hast, bis du dann endlich diese heiße, gut duftende Flüssigkeit siehst und dann auf die Terrasse die konsumierst, das ist ein Ritual, weil das dir Kraft gibt. Und das zu unterscheiden, hat mir auch geholfen, ein bisschen bewusster zu leben.
Schön, mag ich sehr deine Differenzierung, weil ich habe gerade drüber nachgedacht, was ist der Unterschied? Und ich glaube, es ist die emotionale Aufwertung, die damit einhergeht. Also es ist nicht nur eine Prozessoptimierung oder eine Prozessbeschreibung, genau, im Fall von der Routine. Ja, sondern es ist auch wirklich eine Bedeutsamkeit, die ich dort reingebe oder die ich dem Ganzen zuschreibe. Und ich würde sagen, sowohl bei den Routinen ganz besonders, da geht es ja einfach auch darum, die Menge an Entscheidungen zu minimieren. Ja, das genau. Entbindet uns ja von der Last, die ja sehr anstrengend ist, Entscheidungen zu treffen. Und in dem Moment, wo es so ein Ritual wird, ist es halt nicht nur etwas, was effizient ist, was sondern optimiert. Wirklich auch, ja, was auch emotional angekoppelt ist. Ja?
Absolut. Aber du hast ja über 280 Folgen aufgenommen in deinem Podcast. Das ist ja fast dreimal so viel wie ich. Ja, was hat es mit deinem Leben in den letzten 3 Jahren gemacht? 4 Jahren.
Wow, das ist eine große Frage. Und manchmal, Georgi, ist es wirklich so, und ich will jetzt überhaupt nicht übertrieben pathetisch klingen, mal schauen, ob es mir gelingt. Ich würde sagen, es hat mich komplett verändert.
In welchen Dimensionen?
Ich wüsste nicht, in welcher nicht. Es hat meine berufliche Identität verändert. Also vorher habe ich mich beschrieben und empfunden als die selbstständige Organisationsberaterin. Seit einiger Zeit fällt es mir leichter zu sagen, ich bin Arbeitsfeuilletonistin, weil das ist die Haltung, mit der ich auf Arbeitsphänomene schaue. Mein Leben ist wesentlich, mein berufliches Leben ist wesentlich vielseitiger geworden und hat halt auch ganz große Teile von einer eher fast journalistischen Arbeit, aber das kannst du ja genauso nachvollziehen. Ich habe für mich selbst da so 3 Kreise mal entwickelt, also das nennt sich Konsultieren. Nicht Ikigai, genau.
Fast, das ja, ist dachte fast, ich mir jetzt. Ja.
Konsultieren, inspirieren, publizieren sind die 3 Wirkungsfelder, in denen ich unterwegs bin und Good Work ist sozusagen die Schnittmenge aus den 3.
Okay.
Und das hilft mir sehr in der Steuerung auch zu sagen, oh, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen sehr viel auf dem Bubble unterwegs gewesen und vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen den Bubble aus welchen Gründen auch immer. Aber als Mensch, ich bin viel unterwegs und sehr oft in einem Modus, dass vielleicht so 40-50% meiner Unternehmung, die ich dann vorhabe, skriptet sind. Also ich treffe mich mit Person A, um ein Interview zu führen. Ich treffe mich mit Person B, um vielleicht eine mögliche Kooperation zu besprechen. Es gibt eine Begegnung mit Person C, um sich einfach mal zu begegnen, auszutauschen. Und immer, ausnahmslos immer, gibt es bei diesen Reisen, die ich in der Form vorher nicht gemacht habe, ganz große Serendipität, also ganz große Begegnungen, aus denen auch tatsächlich was entsteht. Und egal, in welche Stadt ich fahre nach Deutschland, ich muss nur einmal auf LinkedIn schreiben, ich bin da und da und dann gibt's ganz viele, oh, komm vorbei, mach das. Also das Netzwerk, was sich da durch Good Work entwickelt hat, das ist gigantisch. Also das ist für mich auch als Berufsextravertierte eine unfassbare Bereicherung.
Ja, und wie du auch sagst, Anschlussfähigkeit ist massiv gesteigert worden.
Ne? Ja, ja, total. Bis hin auch zu so Phänomenen, dass ich in Berlin auf einmal mitten im Hauptbahnhof von jemandem angesprochen bin, du bist doch Julian Koski, ich kenne dich. Und ich so, huch, das fand ich jetzt irgendwie witzig. Also das kannte ich ja natürlich logischerweise nicht, so ein bisschen.
Doch schön.
Aber das sind jetzt unwichtig, also ja, das fällt
doch,
mir auch.
Doch, gehört auch dazu. Ja. Aber diese, für mich, ich habe ja noch ein breiteres Spektrum der Podcast-Themen. Ja. Also für mich ist das wirklich eine Lernreise, die ich mir hätte nie vorstellen können, weil ich nun unglaubliche Menschen kennenlernen darf, die ohne dieses Format nie im Leben vielleicht in meine Nähe wären.
Ja, genau.
Und das ist unglaublich wertvoll, weil man da so viel lernt. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man jetzt so 50 Folgen im Jahr aufnimmt, zwingt das einen, sich permanent weiterzubilden, weil, wie du gesagt hast, man bereitet sich auf jedes Gespräch gewissenhaft vor mit dem Buch und es bleiben immer irgendwelche Impulse sehr, sehr
immer
tief verankert hängen. Ja, und ich finde das ein Privileg ohne Ende. Ja.
Wir haben es schon wirklich gut, Georgi. Wir haben es wirklich gut.
Ich finde auch die Dankbarkeit extrem wertvoll, weil wenn du dankbar bist, verspürst du das Glück. Also du kannst nicht unglücklich sein, wenn du dankbar bist in dem Moment. Und deswegen ist das so wichtig, diese Dankbarkeit zu verspüren. Was ist eine deiner Lieblingsfolgen? Ich meine, 280, da erinnert man sich tendenziell auf die letzten 80 vielleicht. Mhm. Gibt es da etwas?
Ja, also die Frage, das wird dich nicht überraschen, die kommt natürlich ab und zu mal und da kann ich ganz viel sagen. Also zum einen ist es immer sehr schwer, eine rauszuheben, aus verschiedenen Gründen, weil ich es schlecht beantworten kann und auch gar nicht so gern mag, weil ich ja damit dann quasi allen anderen 279 sage, du bist nicht die Eins. Es gibt natürlich eine Folge, für die habe ich so gekämpft wie ein Löwe, wie eine Löwin. Ich habe wirklich alles, was an den eingangs erwähnten oder eben erwähnten neuen Ressourcen zur Verfügung steht, sprich Netzwerk und so weiter, in den Ring geworfen, um ihn zu bekommen. Und das war ein Full-Circle-Moment. Der hat gar nicht so viel mit Arbeitskultur zu tun. Das ist nämlich Mickey Beisenherz. Und das war eine ganz verrückte Situation, weil ich war selbst mal zu Gast in einem Podcast und da wurde ich gefragt, welche lebende oder nicht mehr lebende Person würdest du gerne mal treffen und welche Frage würdest du dir stellen? Und dann sagte ich damals, das ist einfach, das wäre Mickey Beisenherz. Wir haben sehr schöne Beziehung und die so, aha, du kennst Mickey Beisenherz. Ich so, ja, ich kenne ihn recht gut. Ich wüsste auch, was ich ihm zum Geburtstag schenke und ich höre ihm gerne zu. Ich bin auch meistens seiner Meinung, nicht immer. Und der Podcast-Host schaut mich an, echt, wirklich? Und dann sage ich, ja, es gibt nur einen kleinen Haken an unserer Beziehung. Er weiß nicht mal, dass ich existiere. Ich höre einfach sehr gern. Du weißt schon, dieses Parasoziale. Und dann sagte der Host oder die Hostin was, ja, das kannst du dir doch mal wünschen, ihn bei einem Abendessen zu treffen. Und dann habe ich da so gesagt, na, lustig. Zwei Tage später bin ich in Hamburg mit meiner Tochter. Wir wollen abends nach einer Lesung was essen gehen. Ich wollte ein anderes Lokal und sie hat sich durchgesetzt. Riesenplatz, Großneumarkt. Ich setze mich auf einen Platz. Es war der letzte Platz auf dem ganzen, letzte Sitzplatz auf diesem Riesengelände. Ich gucke nach links, 30 Zentimeter neben mir. Wer sitzt neben mir? Mickey Beisenherz. Das war schon krass. Und dann ging's los. Und was ich dann getan habe, das sprengt hier den Rahmen, aber auf jeden Fall, also in dem Moment habe ich gar nicht so viel. Wir haben uns unterhalten und es war sehr schön. Aber es gab etliche Outreachs und es hat dann funktioniert. Von daher war das emotional sicherlich
Moment. Ist es ja, je knapper das begehrte Gut, desto wertvoller erscheint es. Aber was war dann die spannendste Erkenntnis aus dem Podcast?
Also erstmal war es, dass es ein ganz bezaubernder Mensch auch ist, also wirklich der sein Moderationsfach aus dem FF versteht, dass er unfassbar schnell im Kopf ist, also unfassbar schnell und rhetorisch gewandt, Dinge, eine Replik raushaut und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also unglaublich im Zugriff auf Wortwitz, auf Formulierungen und einfach die Geschwindigkeit, in der er Dinge prozessiert, die haben mich sehr beeindruckt. Und inhaltlich gibt es schon so ein paar. Also ich finde die Begegnung mit Klaus Eidenschink immer wieder faszinierend. Ja. Immer wieder.
Das ist, da kommt jetzt bei uns auch eine Folge und ich fand sein Buch, das letzte Buch, über die Ambivalenz des Lebens, ja, im Prinzip.
So das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe die Narzissten gelesen, also die Nicht-Narzissten,
Und der Konflikt. Es gibt ja so Bücher, die mit einem resonieren.
Ja.
Das war mit Klaus Eidenschink, muss ich sagen. Ich habe ja sehr wenig Gäste, die bei uns mehrmals dabei waren und der gehört zu den wenigen, die zweimal dabei waren und Professor Volker Busch ist der Einzige, der dreimal dabei war. Und ich kann dir
ich finde das nicht so verkehrt bei so langen Folgen. Also Klaus Einschinger müssen wir uns nochmal absprechen. Der kommt demnächst auch nochmal. Wir hatten auch gerade eine Gesprächsaufzeichnung. Aber er hat ja eine Fanbase. Also ist es wirklich so, dass die Menschen googeln oder wie auch immer schauen, was gibt es Neues von Klaus Einschink? Also
ich finde, also ich fand, so, das heißt, abgesehen von seiner Fanbase und unglaublicher Reichweite, ich fand das einfach die Punkte, wie er mit Paradoxien des Lebens und alles in Frage stellen und nicht in Schwarz und nicht Weiß, das ist das, was mir sowohl als auch, was mir persönlich sehr liegt. Das sind so Punkte. Ich fand Maya Göppel genial, intellektuell, auch schnell und super sehr gebildet. Schnell. Das ist auch ein Genuss.
Ein großer Genuss. Wen ich auch zu Gast hatte, was ich auch ganz toll fand, war Aladin El-Mafalani, der Professor für Soziologie, der sich mit dem Thema Superdiversität und vor allen Dingen, was Bildung und Migration, was da alles im Argen ist, das fand ich auch ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Und dann auch schon der erwähnte Thorsten Groth, der war auch schon ein paar Mal da. Also mir fallen da ein paar Dinge ein, die wirklich richtig, richtig bewegend waren.
War jemand bei dir 3-4 Mal? Einschink war, glaube ich, mehrmals.
Ja, auf jeden Fall. Der war schon bestimmt 3 Mal da. Ich glaube, jetzt das 4. Mal. Wolf Lotter auch immer wieder gern gesehen, Gast. Also ich habe so ein paar. Mit Sova war
er bei dir, oder?
Jetzt war er gerade mit Sova, genau.
Mit Oliver. Ja. Die waren beide bei mir, aber getrennt.
Das ist witzig.
Ja. Aber schon länger her, weil Oliver kenne ich ja noch. Und ich habe mit ihm ja die Transformationskonferenz vor ein paar Jahren noch mitgestaltet. Und er war bei uns im Lehrgang auch mal als Unternehmer-Talk-Gast. Und ich schätze ihn, weil wir haben beide den großen Mentor Reinhard K. Sprenger.
Das ist natürlich
ein toller Gast. Der war auch 2 Mal bei uns.
Wow. Den habe ich noch nie angefragt. Das würde ich natürlich auch gerne mal machen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Reinhard Sprenger ist ein Mensch, der wahrscheinlich ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich, also mit einem Satz ehrlicherweise, dass ich mich aus meiner angestellten Situation befreit habe. Also muss ich wirklich sagen, Sätze haben Wirkung.
Welcher Satz war das?
Und also er hat einmal dieses, es waren 2 Sätze. Einmal der Satz, dass er sagte, wir wissen ganz viel, was Menschen demotiviert. Wir wissen nicht, auch wenn wir Bücher vollschreiben, ganz genau, was Menschen motiviert. Warum lassen wir nicht mal erst das, was Menschen demotiviert? Also das fand ich schon mal sehr gut.
Kennst du, sein Buch ist ja Mythos Motivation. Ja, genau. Er sagte dazu, das ist das meistverkaufte Wirtschaftsbuch der Nachkriegsgeschichte und das am wenigsten umgesetzte.
Genau. und dann sagt er auch sowas in der Art, ich weiß nicht mehr den Satz wirklich im Wortlaut, obwohl er mich so bewegt hat, dass wenn Menschen nicht gesehen werden in dem, was sie tun, dass das ein ganz großer Treiber ist für Demotivation. Also dass das, und das war, das war
Wertschätzung.
Also überhaupt dieses, ich sehe nicht, was du tust und wer du bist und was dein Beitrag ist. Und er hat das so fein formuliert und so scharf, dass ich hatte damals mir ein YouTube-Video mehr zufällig, war ich noch ganz am Anfang und das ist bestimmt 15 Jahre her. Und dieser Satz, der hat mich wie ein Blitz getroffen damals. Und da habe ich gesagt, okay, Mist, das ist es, ja. Und dann ging so noch, also ja, niemand kündigt wegen eines Satzes, aber dieser Satz hat ganz viel losgelöst.
Ja. Wir haben ja über Fairness in der Organisation gesprochen, als ein Teil der Hygiene. Und das ist ja, glaube ich, gesehen zu werden. Und ich muss gestehen, auch bei uns, wir machen ja ziemlich viel mit unseren Leuten und es kommt trotzdem noch mehr Wertschätzung, noch mehr gesehen werden, noch bessere Feedback-Kultur. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den man nie beenden kann. Das bleibt einfach da und da muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist wie Kommunikation. Du kannst nie genug kommunizieren. Ja. Das ist Jul, vielleicht zum Abschluss des Gesprächs zu deinem Buch. Die letzte Frage. Wenn jetzt das Buch in Hall of Fame aufgenommen worden wäre, was wäre ein Satz darunter, den du gerne verewigen würdest?
Oh. ich finde, dass der Titel eigentlich schon alles aussagt. Zwischen alt und neu liegt gut.
Finde ich, hätte ich jetzt spontan im Inneren das auch vorgeschlagen. Ich fand.
Weil es ist ein Satz und.
Absolut,
ja. Ja, ich. Ja.
Nächste Frage. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Erleben oder Leben wirklich sehr stark geprägt oder beeinflusst hat?
Überlege ich jetzt mal, was mich wirklich, wirklich geprägt hat. Also ich fand, ihm müssen die Ohren klingeln, also Kunst des Konflikts war schon ein, so der jüngeren Vergangenheit, was wirklich sehr tief gewirkt hat. Sehr tief. Schön. Also auch so diese Erkenntnis, nicht wir haben einen Konflikt, sondern der Konflikt hat uns. Und ja, das hat mich schon auch sehr bewegt. Und es gibt bestimmt auch, war jetzt wieder sehr ungerecht, den anderen tollen Büchern, das wirkt jetzt gerade nur so, das taucht so auf und damit habe ich.
Es ist ja immer alles kontextabhängig. Gerade eben passt das. Ja. In einem anderen Gespräch wird vielleicht was anderes hochkommen. Ja, da bin ich.
Genau.
Gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Also, wie das so ist mit den Rat und den Schlägen, ja. Also,
Sagen wir anders, wir sprechen über Prinzipien, Julia. Gibt es ein Prinzip, das, wo du jetzt sagen würdest, hätte ich dieses Prinzip vor 30 Jahren verinnerlicht, wäre es für mich ein bisschen leichter im Leben.
Das ist sicherlich der Umgang mit Widersprüchlichkeiten. Also das ist auch etwas, was man immer wieder sagt, Leben mit Widersprüchen, das ist ganz sicherlich etwas, was mir das Leben zugleich zutiefst vereinfacht und zutiefst erschwert und damit so unendlich bereichert. Also das anzuerkennen, dass unser Leben von vorne bis hinten voller Widersprüche steckt und daran die Schönheit zu erkennen, das ist...
Und die Chancen.
Die Chancen, genau.
Möglichkeitsdenken.
Genau, denken in Möglichkeiten. Genau.
Sehr, sehr schön. Und dann abschließende Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Also der Sinn des Lebens, den gibt es für mich nicht. Welchen Sinn ich in meinem Leben sehe, ändert sich auch immer mal wieder. Und im Moment ist es für mich sehr stark das Thema Menschen und Themen verbinden. Also sowohl Themen als auch Menschen und zu Wesentlichen zusammenzuführen. Also diese Wirksamkeit finde ich wichtig, aber es darf auch eine Wesentlichkeit haben. Das ist für mich sehr wichtig. Ja?
Ist doch schön. Ich danke dir herzlich. Uns hast du auch zusammengebracht und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns austauschen können. Das hat wirklich wiederum viele Möglichkeiten erschlossen. Ich danke dir herzlich für einen tollen Austausch.
Ich danke dir vor allen Dingen für deine ganz, ganz, ganz tiefen und schönen Fragen und für dein echtes Interesse. Das kam genauso an. Und dann wird es ein gutes Gespräch. Ich danke dir
herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.